Willkommen bei Life Lessons. Hier erhältst du Mut, Motivation und Inspiration für deine Reise in ferne Länder und zu dir selbst.
Wir sind Mimi und Josie und nehmen dich mit auf unsere Reise hinter die Kulissen des Lebens. Es wird magisch.
Hallihallo,
ihr Lieben. Hello from Australia.
Hello from New Zealand. Oh my God.
She made it.
Die erste Folge einfach von der anderen Seite der Welt verglichen zu unserer letzten Folge. Oh mein Gott, das ist so spannend.
Oh mein Gott. Wie geht's dir?
Mir geht's soweit ganz gut. Ich habe mich jetzt in den ersten zwei, also ich bin jetzt in der zweiten Woche schon wieder hier, echt gut eingelebt, ja. Der Jetlag, der hat mich tatsächlich so stark mitgenommen. Ich habe die ersten Tage so gelitten und Mimi, wir haben ja telefoniert. Danke, dass du mich an diesem Nachmittag am Leben gehalten hast, beziehungsweise wach gehalten hast. Ich wäre, glaube ich, sonst echt nachmittags in den Tiefschlaf verfallen. Also gepaart mit einer Erkältung.
Ich kann's dir anhören.
Ja. War der Jetlag dieses Mal echt 4-5 Nächte so stark nachts hell wach gewesen oder bis spät in die Nacht wach gewesen, über den Tag verteilt, super müde. Und was ich auch rückblickend noch so sagen kann über die Anfangstage ist, dass dieses neue Umfeld und gerade auch Auckland eine sehr, sehr hektische Stadt oder sehr beschäftigte Stadt auch irgendwie ist, wo ich auch erstmal ankommen musste. Also ich habe gemerkt, wie die ersten Tage wie in einem Film an mir vorbeigezogen sind. Ich habe zwar viel gemacht und gesehen, um auch Auckland irgendwie kennenzulernen, aber rückblickend saß ich am Ende des Tages wieder auf meinem Hostelbett und dachte mir, was hast du heute eigentlich erlebt? Also es war wirklich wie noch so ein in der Transitzone war mein Körper, mein Geist hier. Mein Körper ist hier.
Und wo bist du jetzt, wenn nicht mehr in Auckland bist?
Genau, ich bin jetzt am 24. März bin ich nach Nelson geflogen und habe auch schon gemerkt, Nelson ist das, was ich mir unter Neuseeland vorgestellt habe. Der Flug, das Aussteigen aus dem Fliegers, du bist einfach in dieser weiten Natur gelandet, die Berge so im Hintergrund, das Meer auf der anderen Seite, die frische Luft, die Ruhe. Also ich hatte echt Schwierigkeiten, also Uber gibt es hier nicht. Hab dann ein Taxi genommen, um zum Hostel zu kommen. Und also hier ist auf jeden Fall alles sehr, sehr ruhig, sehr natürlich, Naturwahnsinn, was Neuseeland zu bieten hat. Und bin jetzt seit 24.
Auf der Südinsel.
Hostel. Schön. Auf der Südinsel Neuseelands, genau. Ja.
Ja, gut.
Also sehr, sehr aufregend, nach wie vor. Und vielleicht, um da nochmal so ein kurzes Update zu geben, was mein Plan ist. Ich bin ja ohne Plan wirklich hierher gekommen. Ich hatte jetzt, die letzten Tage kam in mir dann doch irgendwie so eine Unruhe auf, wo ich dann auch gemerkt habe, es ist für die ersten zwei Wochen ganz cool gewesen, jeden Tag irgendwie so lang zu schlafen, wie man möchte und Freizeitaktivitäten zu machen und die Insel auch zu erkunden oder die Umgebung zu erkunden. Letztendlich habe ich aber auch gemerkt, wie schnell man hier auch Geld ausgeben kann und wie die Stimme der Vernunft dann auch gesagt hat, such dir jetzt mal bitte einen Job, dass da eben auch Geld wieder reinkommt. Die Preise sind ja alle gesalzen. Dass ich jetzt vor drei Tagen, glaube ich, in der Stadt rumgelaufen bin, CVs verteilt habe, gestern zwei Jobangebote bekommen habe und ab nächster Woche theoretisch starten könnte, muss jetzt aber hier
Wahnsinn, so schnell geht's, gell?
Bank-Account und genau. Aber
freut mich voll, dass das so ruckzuck klappt und wieder mal so die Ängste aufs Exempel einfach quasi gezeigt werden. Davor sitzt man am anderen Ende der Welt und fragt sich, werde ich einen Job finden? Und du laufst einen Tag durch die Stadt und Nelson ist jetzt nicht groß, ja?
Ja.
Und noch dazu eben, was wir schon mal diskutiert haben, eher Winterzeit jetzt und halt zwei Jobangebote, also mega gut.
Ja, also für den Anfang, ja, echt mega, mega gut. Aber der Anfang, der Anfang generell, also ja, kann man vielleicht auch nochmal eine Folge machen, weil sonst wird die Folge jetzt hier zu lang, bevor ich da nochmal näher drauf eingehe, was da so meine Beobachtungen waren.
Ja, wir werden es ja auch, oder du wirst ja auch ein bisschen auf unserem Instagram-Account thematisieren und begleiten, oder? Dass da die Leute gerne auch vorbeischauen können, wenn es sie interessiert, wie es dir in den ersten Wochen auf der Südinsel so geht.
Genau.
Wohin dich der Wind trägt.
Definitiv, ja. Da wird einiges kommen und und auch immer, wenn Fragen da sind, auch da immer gerne durchsickern lassen oder auch Themen, die euch vielleicht interessieren, genau, wie gesagt, da sind wir, bin ich gerade mittendrin, auch das alles hautnah zu erzählen. Und ja, da freue ich mich auf den Austausch auch untereinander. Ja. Naja, wie geht's dir? Alles gut in Australia?
Ja, eigentlich schon. Ich habe gerade ein bisschen so eine Erkältung, aber das ist jetzt, glaube ich, einfach so. Es herbstelt und die Tage werden erst viel kürzer und die Temperaturen werden milder, was voll angenehm ist. Jetzt sind wir nachher manchmal so bei 18, 19 Grad und in der Nacht geht man nachher wirklich auch so unter die Bettdecke. Und trotzdem hat es, also ich glaube halt, weil wir trotzdem drinnen noch manchmal die Aircon anhaben oder Fahrtwind oder so, habe ich mal ein bisschen was eingefangen, aber das ist alles gut. Und jammern auf hohem Niveau. Ansonsten geht es mir voll gut. Gestern waren wir trotzdem nochmal am Strand und es ist jetzt halt echt leer und nichts los, was voll angenehm ist. Dann hast du den ganzen Strand für dich und trotzdem nur super warme Temperaturen. Und genieße es so vor mich hin. Immer viel zu tun. Aber ich komme in unserem Podcast immer darauf zu sprechen, dass ich halt wirklich so das Motto von 2023, dass ich mich ein bisschen treiben lasse und es ein bisschen ruhiger angehe, dass ich das echt voll gut umsetze eigentlich.
Ja, perfekt. So hört sich's auch an. Obwohl gerade auch irgendwie viel los ist, strahlst du durchs Mikrofon
ein. Ja, das sind ja alles Dinge, die ich ja auch also möchte, dass sie eben zum Strand gehen, viel Sport machen, Freunde treffen, hier Podcast, da neues Unternehmen und so weiter. Das sind ja alles Dinge, von denen ich auch möchte, dass sie passieren. Und deswegen ist es auch okay, wenn da, wenn mit diesen Dingen viel los ist.
Ja, ja, ja. Jetzt darf nur noch die Erkältung einfach auch wieder vergehen. Das ist immer so ein bisschen blöd, wenn der Körper dann schwächelt oder einfach zu kämpfen hat gegen
Viren. Ja, wobei dafür ist eh gerade das perfekte Wetter, weil nachher kann man einfach mit gutem Gewissen auf der Couch liegen.
Stimmt auch wieder. Sich schön gemütlich machen unter der Decke, heiße Zitrone und Netflix and Chill machen. Geil.
Ja, genau.
Lieb's.
Yes. Ich würde sagen, wir kommen mal zum Thema. Genau. Wir wollen ja heute ein bisschen so sprechen, haben wir schon öfters angekündigt, dass wir so ungefähr jedes, oder also zumindest ich, I will never ever gebrochen habe in meinem Leben, was ich ausgesprochen habe. Und inzwischen bin ich echt mega vorsichtig, wenn ich, also sag niemals nie, wenn ich zu irgendwas sage, ich werde das niemals machen, da weiß ich so, dass es in 2 Jahren auf mich zukommt und ich es machen werde. Und das zeigt einfach, wie, welche Abzweigungen das Leben manchmal nehmen kann und wie verstrickt auch solche Sachverhalte manchmal sein können und wie man über sich hinauswachsen kann und wie man einfach auch seine Interessen ändern kann oder sein Leben wandeln kann. Und deswegen wollten wir heute ein bisschen von unseren Situationen erzählen, von denen wir uns niemals gedacht hätten, dass wir sie jemals im Leben machen. Und siehe da, es dann doch passiert ist.
Ja, nee, ich finde das auch so spannend, auch rückblickend kann man das ja dann auch immer noch mal viel besser interpretieren oder werten. Zu Beginn, wenn man sagt, I will never ever do this, also vielleicht, ich entschuldige mich jetzt schon, ich habe super Probleme mit Englisch und Deutsch, manchmal mixe ich die Sprachen hier so zusammen. Der Lisa aus Australien, Moment, der ist da.
Das sind unsere Zuhörer schon gewohnt von meinen ersten Monaten hier.
Ja, aber wenn man rückblickend auf sein Leben viele dieser Situationen hatte, wo man gesagt hat, sowas werde ich niemals tun, dass es dann letztendlich zu diesen Situationen irgendwann live gekommen ist und sich das Blatt dann eben auch da gewendet hat. Und ich habe mich auch gefragt, wie war das überhaupt oder wie kommen wir überhaupt dazu, dass wir schnell immer mal sagen, nee, das und das mache ich überhaupt nicht, das kommt für mich überhaupt gar nicht in Frage. Dieser Satz, der kommt ja so schnell einem über die Lippen, wenn wir vor allem jetzt Erfahrungsberichte von anderen Reisenden hören oder Geschichten irgendwie hören, was Leuten passiert ist, wo wir uns selbst zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht in diesen Situationen sehen können oder uns vorstellen können. Und deshalb sagen wir da einfach so schnell raus, unüberlegt, na, das kommt für uns überhaupt nicht in Frage. Und
ich glaube, das hat schon auch viel so mit Vorurteilen zu tun oder mit Schubladendenken, was also zumindest bei mir oft Situationen sind, wo ich mir gedacht habe, oh mein Gott, nee, würde ich ja nie im Leben machen. Jetzt nicht nur, nicht weil ich mir denke, das ist out of reach, sondern auch so, wenn wir nachher drüber sprechen im Detail, sieht man es eh, es sind auch so Dinge, wo man denkt so, da war ich viel zu spießig dafür, dass ich mal gedacht hätte, dass ich sowas mal machen würde oder mich auf das Level begeben würde, so ungefähr. Aber das waren halt im Endeffekt Vorurteile und wie du eben schon gesagt hast, man war nicht in der Situation und dann ist man in der Situation und man denkt so, oh, geht eigentlich ganz gut.
Genau, man wird so langsam irgendwie immer rangeführt, wenn die Zeit dann auch dafür reif ist. Sonst, sage ich mal, auch jetzt mit Australien, oder wo bin ich? Neuseeland, oh Gott. Mit Neuseeland. War damals auch irgendwie so nach der Schule, da weiß ich noch, mir ist so ein Bild von einem damaligen, Mitschüler im Kopf geblieben. Er hatte damals einen Reiseblock gehabt, hat seinen Van vor irgendeiner Gartenhütte fotografiert. Das war Unkraut überall, sein Van stand mittendrin hinter irgendeiner verlassenen Gartenhütte und er hat halt so seine Reiseberichte damals geschrieben und hat gesagt, er macht das Work and Travel. Und irgendwie ist mir dieses Bild auch so im Kopf geblieben, wo ich gesagt habe, nee, ich werde niemals Work and Travel machen, weil ich mich niemals in so abgeranzten und unsicheren Umgebungen aufhalten will. Ne? Und ja, siehe da. Ja.
Lieb. Das,
genau.
Sie sitzt gerade im Hostelbett.
Also falls auch hier
die Qualität. Aber genau das sind so die Situationen, die, wo ich mir nachher auch so oft gedacht habe, so, oh mein Gott, man darf eigentlich auch gar nicht so, nein, niemals an Sachen herangehen, weil man sich damit so viel verbaut. Und magst du vielleicht mal starten, so mit deiner ersten Situation? Jeder von uns hat heute, glaube ich, 3 oder 4 Situationen mitgebracht und wir werden uns einfach so ein bisschen abwechseln. Aber vielleicht magst du einfach mal starten.
Ja, gerne. Meine erste Situation, die mir so direkt in den Kopf kam, war mit dir, liebe Mimi, als du mich von meinem verwöhnten und verpönten Campingplatz und Hostel und Hotel und WG-Leben in die pure Natur einfach geschmissen hast.
Entjungfert.
Rick Entjungfert, das echt, ja. Ich habe, das darf man jetzt auch nicht wörtlich nehmen, was ich hier sage. Wie gesagt, meine Sprache, die ist noch zwischen den Welten irgendwie.
Na, alles gut. Ich denke nur, oh Gott, weil ich halt an den, wo wir dagegen, also das war ja echt,
Ah, dieser Platz. Ja, das war halt auch das Härteste, was uns am Anfang hätte passieren können.
Ja.
Das andere erzähle ich jetzt nicht, würde den Rahmen auch wieder sprengen. So, mein erstes I will never ever camp in the middle of nowhere. Ich werde niemals mitten im Nirgendwo campen, wo es keine Menschenseele gibt, keinen Empfang gibt, keine Toiletten gibt, keine Duschen gibt. Ja, das hatte ich mir irgendwann mal gesagt, war für mich unvorstellbar, weil ich irgendwie alles gebraucht hatte, in Anführungsstrichen. Das war mein I will never ever und dann habe ich dich kennengelernt und wir haben uns dann irgendwann zu einer Reise zusammengeschlossen und du hast mir dann, glaube ich, die Free Camping Spots auf dieser Camping-App gezeigt, die ich zuvor wirklich immer, ignoriert habe. Und ich weiß noch, wie wir in unserem Honda Wonder, wir sind diese australischen roten Straßen langgefahren, die Sonne, die ging unter, es war so perfektes Golden Hour Wetter und die Camping-App hat dann irgendwann gesagt, ja, der Camping-Spot, der ist jetzt hier 50 Meter auf eurer linken Seite. Und ich dachte mir nur so, okay, was kommt denn jetzt so? Und der erste Platz, wo wir vorbeigefahren sind, war ein freier Platz voller Kühe. Und ich so, okay, also hier meint die App das jetzt wirklich ernsthaft, dass wir hier schlafen sollen? Und es gab damals.
Hattest du dir irgendwie so ein Straßenschild erwartet oder so? Irgendwie so ein Holiday Park-Schild?
So ein Rastplatz. So ein abgegrastes Ding, wo einfach man sieht, okay, hier campen mehrere Leute. Aber ich hätte halt keine Kühe drauf erwartet. Ich dachte wirklich, okay, wir stellen unser Auto da jetzt an. Naja. Es war dann 50 Meter später, war dann, glaube ich, trotzdem noch ein zweiter Campingplatz. Den haben wir uns auch angeschaut. Mhm. Trotzdem hat er uns nicht so ganz zugesagt, glaube ich. Und dann sind wir trotzdem wieder zurück zu den Kühen, die dann irgendwie weg waren. Also auf jeden Fall waren die nicht mehr da. Wir sind aber umgekehrt.
Genau, also man muss dazu sagen, wir sind ins Outback gefahren und halt wirklich an dem Tag, glaube ich, 400 Kilometer geradeaus auf einer Straße. Also da ist kein Linksabbiegen, Rechtsabbiegen, du fährst 400 Kilometer geradeaus und nachher sagt das Navi so, in 400 Kilometern auf der linken Seite ist dein Ziel. Und genau so hat es, also wir haben da halt auch kein anderes Auto gesehen, da waren keine anderen Menschen, da war einfach nichts außer wir.
Ja. Ja, nichts
und diese Kühe.
Richtig. Naja, und genau, und dann, ja, die Sonne ging unter. Du darfst in, oder es ist sehr empfohlen, in Australien nicht bei Dunkelheit zu fahren, weil einfach das Wildlife dir vors Auto rennt. Deshalb mussten wir uns für Campingplatz 1 oder 2 entscheiden, haben dann unsere Wahl getroffen, haben unser Auto abgestellt. War ein wunderschöner lila, pinker Sonnenuntergang. Es sah traumhaft aus. Ich habe dann mal hier die Campingstelle so ein bisschen erkundet, habe dann so eine Lagerfeuerstelle auch entdeckt. Da waren noch so ein paar Knochenreste dabei. Und ja, auf einmal kamen dann auch wieder so diese Backpacker-Mörder-Geschichten in meinen Kopf. Und ich so, ach du Scheiße. Naja, wird schon gut gehen. Und ja, dann haben wir da entspannt Abend gegessen. Ich weiß noch, es kam dann irgendwann so eine Humorstelle und so eine Adrenalinstelle, glaube ich, auch in mein System rein, wo ich mir dachte, ja, du bist jetzt einfach hier, du kannst jetzt eh nichts anderes machen. Mach's zum Besten. Dann haben wir dann unser Abendessen gegessen, mit Stirnlampen saßen wir dann uns gegenüber. Um uns herum war die komplette Dunkelheit. Da ist am Anfang nochmal ein Roadtrip, also hier so ein langer Laster vorbeigefahren. Die wurden dann auch irgendwie immer seltener und irgendwann waren halt nur noch du und ich und unser Auto da und unsere Stirnlampen. Unser Handy hat eventuell funktioniert, also zumindest das Signal. Ja, und dann gab es
Nee, ich
eben so
glaube nicht, dass wir
diesen,
das Signal hatten.
ja, ich weiß nicht, die App, ach so, weiß ich nicht, wie
Also.
dem auch sei, ist ja auch egal.
Ja.
Und dann weiß ich noch, wie wir da gesessen haben und auf einmal kam da so ein Geräusch von irgendwo her. Und du hast mich gefragt, ob das mein Magen gewesen ist. Ob mich das Gemüse satt gemacht hat. Und ja, das Gemüse hat, beziehungsweise das Essen hat mich satt gemacht. Mein Magen hat keine Geräusche gemacht. Es war ein Lebewesengeräusch, was wir nicht deuten konnten. Wir haben dann zwar mit den Taschenlampen, haben wir uns um uns herum ausgeleuchtet. Und ich habe wirklich so in meinem Kopf gehabt, gleich gucken dir rote Tieraugen entgegen und die rennen dich gleich um. Also ich habe in meinem Kopf wieder alle Horrorszenarien ausgemalt. Ja, wir haben nichts gesehen. Weiß ich nicht, ob das jetzt besser war oder nicht. Jedenfalls haben wir uns im Auto verschachtelt und im Auto habe ich wirklich nur noch gebetet: Lass mich bitte morgen einfach aufwachen. Lass uns nicht von irgendwelchen bösen Menschen niedergemetzelt sein worden sein und von irgendwelchen Kühen umrannt worden sein. Ich habe einfach nur gebetet: Hoffentlich geht die Nacht schnell um. Wir sind sicher. Alles ist gut. Ja,
Es
und
hat aber
das.
gar nicht anmerken lassen, dass du so nervös warst.
Ja, ich habe eine gute Schutzschicht um
Okay.
mich herum gemacht. Nicht, dass du denkst, oh mein Gott, was für eine paranoide Reisebegleitung hast du dir hier ins Auto geschleppt?
Erster Abend im Outback. Nee, also so rückblickend muss ich schon auch sagen, der Space, der Platz war ein bisschen heftig. Also da waren ja echt schon viel Tierknochen. Und jetzt
Ja.
im Nachhinein denke ich mir so, da war halt nichts. Ja, da kann. Ich habe jetzt hier kürzlich einen Krimi gelesen. Von einem, der halt zwei Backpacker in Australien im Outback verschleppt. Zwei deutsche
Schön.
Backpacker.
Warum liest du dir
Ja,
sowas durch?
und ja, weil es interessant geklungen hat. Aber jetzt im Nachhinein denke ich mir schon so, hey, da hätten halt einfach so einen Roadtrain stoppen können und die Reifen aufschlitzen können und wir
Ja.
kommen nirgends mehr hin, ja. Aber damals, also da habe ich auch eine andere Schwelle gehabt, weil ich das halt so gewohnt war zu campen, dass man das ja auch gar nicht so wahrnimmt. Also ich glaube, da ist man nachher einfach auf einem anderen Level. Und es ist ja auch alles gut gegangen, die ganze Reise. Aber ja, so im Nachhinein denkt man schon, hey, also da waren wir mutig.
Da waren wir sehr mutig gewesen. Also ich habe wirklich mein Vertrauen voll und ganz auf dich gesetzt, weil ich mir dachte, du kannst das. Du bist der Mensch, der mich hier in der Hinsicht wieder an die Hand nimmt und mir das einfach zeigt. Und im Nachhinein war das wirklich ja auch der Anfang von ganz vielen Free Camping Spots, die wir dann hatten, ne? Es war wirklich nur erst so das erste: Oh Gott, wo ist die Zivilisation? Wie kommen wir hier klar?
Ja.
Aber alles andere war ja danach wirklich, also ja.
Ich glaube aber, so alleine waren wir danach nicht mehr. Also ich glaube, danach waren wir zwar immer auf Free-Camping-Spots, aber da waren halt auch andere Menschen, während dort wir ja wirklich alleine waren und auch gewusst haben, uns hat kein Auto überholt. Es ist ja danach auch kein Auto mehr an dem Spot vorbeigefahren. Das heißt, wir haben halt gewusst, da ist einfach Kilometer, hunderte Kilometer weit kein anderer Mensch. Und dann ist es vielleicht schon ein bisschen komisch.
Ja.
Aber ich habe mich immer wohl gefühlt, wenn ich halt im Auto schlafe und ein Fahrersitz halt hier zum Beispiel immer frei, dass wenn ich irgendwie nach vorne klettern muss und losfahren muss, dass da nichts im Weg steht. Aber da habe ich mich eigentlich immer wohl gefühlt, so im
Ja, es war
Auto.
unser Safe Place mit der
Ja, unser Safe
Lichtergirlande.
Space.
Ja, hat Spaß gemacht da drin, ja. Ja, das war so eins der I will never ever do Sachen, die ich aber jetzt auch nach wie vor für mich für alle weiteren Reisen in Betracht ziehen würde. Ne? Also ich ja, stelle mir das immer so cool. vor, wie so eine Erfahrungspalette und du füllst das alles mit deinen Tools, die du so übers Leben dir aneignest. Und wie geil ist es, dass du auf so viele Tools einfach irgendwann zurückgreifen kannst. Das ist so toll.
Ja. Ja. Eben, das ist das, was ich meine mit dem, das Level ist was anderes. Wenn man es gewohnt ist zu campen, dann hat man vielleicht ja gar nicht so Angst davor, gerade mal free zu campen, wo keine anderen Menschen sind, weil es gar nicht so weit out of comfort zone ist, weil man eh gerade schon in einem Camperleben drinnen ist. Aber ja, sprengt jetzt auch den Rahmen.
Erzähl uns von einer deiner vielen I will never Situationen.
Ja, also, es ist so, wenn ich heutzutage irgendwo hingehe und die Leute fragen, woher ich bin und ich sage, ich bin Österreicherin, dann sagen sie immer, oh mein Gott, dein Englisch ist so gut. Und ich kriege immer Komplimente für mein Englisch. Das war aber nicht immer so. Ich bin echt absolut untalentiert, wenn es um Sprachen geht. Und habe Englisch, Italienisch, Deutsch gehasst in der Schule. Ich war echt schlecht. Ich habe da einfach kein Gefühl dafür. Und war dementsprechend einfach auch... Also, ich meine, wenn man im Schulfach schlecht ist, dann macht man es auch nicht gerne. Und habe mich da immer herumgewunden und versucht, einfach so wenig Englisch wie möglich sprechen zu müssen. Und... Also ich habe auch im Studium noch Englisch gehabt und es war für mich echt immer der Horror. Ich habe es gehasst. Und dementsprechend habe ich auch immer gesagt, I will never ever be in an international relationship. Also ich könnte mir nie vorstellen, auf Englisch eine Beziehung zu führen oder zu daten und auch so internationale Freundschaften zu führen. Das war mir irgendwie alles immer zu kompliziert und es war mir einfach unangenehm, dass mein Englisch so schlecht ist. Und Kommunikation ist mir ja generell schon auch sehr wichtig in Beziehungen und deswegen hätte ich mir das einfach niemals vorstellen können, mit jemandem in einer Beziehung zu sein, mit dem ich nicht meine Muttersprache teile. Ja, und dann kam mein lieber Terry und drehte den Spieß um und hat da einfach so viel Geduld mitgebracht und so viel Verständnis und einfach so was anderes oben angestellt an Prioritäten als die Sprache, in der man spricht. Und man merkt dann ja doch auch, okay, man kann sich auch mit Händen und Füßen verständigen. Und es kann auch, Englisch kann auch besser werden auf andere Methoden als in der Schule. Und ja, es war halt für mich echt sowas, nee, ich werde, wenn ich reisen gehe, sicher nicht irgendwie eine Beziehung anstreben. Manche Freunde haben auch zu mir gesagt, ah, du lernst sicher jemanden kennen und mal schauen, wo du dann landest. Und ich fand das teilweise auch irgendwie unangebracht, solche Aussagen, weil es ja auch sein kann, dass ich überhaupt kein Interesse daran habe, eben, wie in meinem Fall, jemanden kennenzulernen oder irgendwie eine internationale Beziehung zu verfolgen. Aber... man sucht sich dann ja auch nicht so aus, für wen man Gefühle empfindet und entwickelt. Und es gab dann einfach, also ich habe mir das dann auch schon lange überlegt, ob ich das jetzt wirklich eingehen möchte mit jemandem, der nicht offiziell in Europa leben kann und ich ja auch nicht weiß, ob ich am anderen Ende der Welt leben möchte. Und wir sprechen nicht dieselbe Sprache und wir kommen aus unterschiedlichen Kulturen. Und es ist halt schon wahnsinnig viel, ich sag mal, Kompromiss damit verbunden, aber das war dann halt alles nur zweitrangig. Und nach 3,5 Jahren und einem halben Jahr ungeplante Fernbeziehung, in der man ja fast nichts hat, außer zu kommunizieren und miteinander zu sprechen, kann ich sagen, dass es anstrengend sein kann. Es ist definitiv was anderes, als als die Muttersprache in seiner Beziehung zu teilen. Aber es kann auch total von Vorteil sein, weil ich halt zum Beispiel total gerne was so zwischen die Zeilen rein interpretiere oder was am Tonklang abnehme von was Gesagten. Und dafür bin ich nach wie vor im Englisch einfach nicht genügend angekommen, um die Möglichkeit zu haben. Von dem her ist halt wirklich so, okay, man hört das, was man kommuniziert. Und das ist Sache und das ist quasi das Schwarz auf Weiße und danach richtet man sich und es kann viele Dinge auch einfacher machen. Und wie gesagt, jetzt bin ich halt wirklich schon einige Jahre in einer internationalen Beziehung und lustig, was da auch immer für kulturelle Unterschiede miteinander einhergehen, aber auf alle Fälle auch was, wo ich früher gesagt hätte, oh mein Gott, nee, da bin ich spießig und ich will einen Österreicher oder einen Deutschen und das war's. Und was uns das jetzt aber, oder was das mir auch für eine Erfüllung gibt, dass die halbe Familie in Südafrika lebt und was das auch, wie interessant es ist, diese kulturellen Unterschiede kennenzulernen und sich mit den Menschen auszutauschen, das hat mich total bereichert. Und dafür davor wäre ich verschlossen gewesen, wenn ich mich dieser internationalen Beziehung nicht geöffnet hätte.
Also was hättest du auch in der Heimat nicht gefunden? Und ich finde, das merkt man dann halt auch irgendwie auf Reisen, bei welchen Menschen kann man auch, sage ich mal, wirklich so ankommen, wer versteht einen, gerade auch, weil ihr beide ja auch Reisen liebt, Ausland liebt, sage ich mal, fernab, sage ich mal, auch von euren jeweiligen Heimatländern. Ne? Also, dass ihr einfach Gleichgesinnte an einem fremden Ort wart, die aber vollkommen auf einer Wellenlänge halt auch irgendwie sind, ne? Was man zu Hause so in der Form gar nicht, also ich sag mal jetzt, gar nicht finden würde. Ich finde, das ist ja einfach auch so eine Situation gewesen, in die man reinwächst, weil man einfach merkt, Zwischenmenschliches ist hier so viel ausdrucksstarker als Sprache. Und Sprache ist da vielleicht eine Etappe weiter runter, aber was euch das, oder was das Zwischenmenschliche, wie euch das verbunden hat, dass das einfach darüber gesiegt hat. Und das finde ich so schön bei euch.
Ja.
Ja, dass man sich da auch vielleicht auch von beiden Seiten reingewagt hat, ne? So von wegen der jeweils andere Mensch bedeutet einem so viel und man ist selbst in der gleichen Lage. Es ist, ich glaube, ich weiß gar nicht, ist bei Terry Englisch die Hauptsprache oder ist das noch irgendeine
afrikanische Sprache? Er ist mit Englisch aufgewachsen, aber er spricht auch Afrikaans. Aber er hat halt Afrikaans in der Schule gelernt, so wie wir Englisch in der Schule lernen, allerdings halt schon von ein bisschen im früheren Alter an.
Ja.
Aber seine Muttersprache ist Englisch.
Ja, okay, alles klar. Ja, aber
und das ist natürlich von seiner Seite auch mit total viel Geduld verbunden. Also
ja, aber weil man halt auch weiß,
man was merkt das auch, wenn er mit mir spricht,
genau,
oder wenn er mit seiner Familie spricht, wie er einfach die Worte anders wählt, ja. Und da muss ich dann quasi jedes Mal halt wirklich drüber nachdenken. Wie kann ich das jetzt verständlich sagen und rüberbringen?
Ja. Aber ich glaube, da realisiert er halt auch, was du für ein großes Commitment da eben auch eingehst. Ne? Für dich ist es halt nochmal eine krassere Umstellung gewesen oder immer noch ist, einfach dein Leben auch auf Englisch zu führen, was jetzt so deine Zweitsprache ist. Ne? Und ich glaube, das Gegenüber weiß das auch immer und akzeptiert da auch einfach super viel, beziehungsweise macht das auf eine ganz normale menschliche Art und Weise, dass man da auch gar nicht so ein blödes Gefühl haben muss. Man ist dafür gar nicht fähig. Man ist dazu fähig.
Ja.
Man ist halt, ja, also man lernt ja auch weiter und man wächst damit auch weiter. Also ich finde es richtig, richtig schön, zu was es führen kann. Ja, manchmal wartet die Liebe woanders als im bekannten Feld. Ja. Schön.
Okay, tell me more.
Ja, bei Next I Will Never Ever, da habe ich tatsächlich sehr lange überlegt, ob ich das teile, weil es wirklich sehr speziell ist. Mein nächstes I Will Never ist, I will never ever sleep on a mattress that I found on the street. Ich werde niemals auf einer Matratze schlafen, die ich auf der Straße finde.
Oh Gott, die Geschichte kenne ich gar nicht.
Ja, also in Deutschland oder zu Hause wärst du an diesen verranzten Matratzen auf der Straße einfach vorbeigelaufen und denkst dir so, oh, da hat irgendjemand drauf gekotzt, drauf gepipit, drauf wie auch immer, was da drauf passiert ist. Bitte einmal ab zum Sperrmüll. So, und dann ist genau mein Never Ever passiert und ich bin in dieser Situation gelandet, nachdem ich wieder nach meinem dreimonatigen Reisen in Australien in Sydney angekommen bin. Hat eine Freundin eine Wohnung, eine WG für uns organisiert. Ich bin in dieser WG abends um 22 Uhr gelandet und diese WG war leer. Da war ein Metallbettgestell, was noch zusammengebaut werden musste, aber da war keine Matratze. Da wäre auch theoretisch ein Sofa gewesen. Dieses Sofa stand auf dem Parkplatz vor der Tür. Es hat die Nacht zuvor geregnet, das heißt, dieses Sofa ist auch einmal komplett durchgeregnet worden, aber wir haben das dann ein, zwei Tage trocknen lassen oder vielleicht ein bisschen länger und haben das dann auch in unsere Wohnung gehievt. Jedenfalls ging es dann darum, ja, wo schlafen wir denn heute? Und als ich aus meinem Uber ausgestiegen bin zu dieser WG, habe ich einen Matratzenstapel vor der Tür gesehen, da waren 6, 7, 8 Matratzen drauf. Der ist mir aufgefallen und ich habe dann zu meiner Freundin gesagt, du, ich habe jetzt die letzten Monate in verschiedenen Autos geschlafen. Ich habe in verschiedenen abgeranzten Hostels geschlafen. Ich habe in WGs geschlafen. Ich habe in Hotels geschlafen. Das war schön. Aber du, ganz im Ernst, bevor wir hier irgendwie auf dem Boden schlafen, der kalt ist und wir uns, keine Ahnung, was zuziehen, lass uns halt für eine Nacht eine dieser Matratzen von der Straße einholen. Und sie hat gesagt...
Aber du hast so recht halt mit den Hostelbetten.
Ja.
Da weiß ich auch nicht, was da... Ja.
Da weiß man es ja auch nicht, was da so passiert ist. Naja, wie dem auch sei, wir sind dann wirklich in Montur runter unter Probe liegen auf den Matratzen. Hast du wirklich keinem erzählen, jetzt erzähle ich es, aber gut. Haben Probe liegen auf den Matratzen gemacht, haben eine für gut empfunden, sah auch recht noch in Ordnung aus. Und die haben wir dann hochgetragen in unsere Wohnung, haben dann natürlich auch Bettlaken und sowas draufgetan. Meine Freundin, die hatte damals bei einer Autovermietung, Campervermietung gearbeitet, die hatte dementsprechend ganz viel frisch gewaschenes Bettzeug. Und dann, keine Ahnung, zwei Bettlaken oder sowas drauf, Decke drüber und so weiter, dass wirklich kein Hautkontakt oder Körperkontakt mit dieser Matratze besteht, aber wir halt was Softes zum Schlafen hatten. Und ja, so war dann auch die erste Nacht in dieser WG. Wir haben es dann dem Vermieter auch geschrieben, hier, du kannst uns bitte Matratzen zur Verfügung stellen, weil es ist ein bisschen scheiße, ein Bettgestell zu haben ohne Matratze. Und er hat dann auch wirklich gesagt, oh no, put the mattress outside on the street, don't put them, also hier, tu die Matratze wieder raus, tu die nicht in die Wohnung rein, die Bettbugs, wie heißt es, die Bettkäfer, Bettwanzen, will er nicht in dieser Wohnung haben und er kümmert sich morgen drum. Und am nächsten Tag hatten wir dann auch drei
okay. Neue Matratzen?
Neue waren die nicht, sahen aber gepflegter aus.
Okay, sehr gut.
Aber,
wow, okay, wow, die Geschichte kannte ich echt nicht und wow, also.
Ja, es, es zeigt einfach, wie abgebrüht man ist, aber auch irgendwie, wie unser Unterbewusstsein auch arbeitet, so gesehen, weil ich wäre auch einfach an diesen Matratzen vorbeigelaufen. Mein fotografisches Gedächtnis hat diesen Stapel doch noch als Lösungsoption irgendwie auf dem Display hier gezogen und hat halt geguckt, okay, also ja. Make it as comfortable as possible, dass du heute gut schlafen kannst. Ja, ja, das werde ich so vielleicht auch nicht mehr tun. Ich weiß nicht, in welchen Situationen ich noch landen werde. Hab's überlebt, hab keine Bettwanzen davon getragen, aber hab's trotzdem gemacht. Ja, da wäre Wahnsinn. Ich zu spießig gewesen. Das Backpackerleben macht mit dir manchmal andere Sachen.
Und das ist auch wieder dieser Level, also nachdem eben in Hostels und Bussen und Autos und sonst, also ich habe ja auch oft einfach auf Flughäfen geschlafen, dann bin ich auf einem anderen Level und dann ist sowas halt, da bin ich dem viel mehr zugeneigt als jetzt aus dem Deutschen heraus, dass du deine eigene Matratze hast, so.
Ja. Ist so. Kurze Side-Story, weil gerade so, es gibt natürlich auch, wo man sagen könnte, okay, dann buchen wir uns halt ein Hotel oder ein Hostel für die Nacht, was auch noch in der Umgebung wäre, haben wir nicht gemacht. Habe ich jetzt aber hier auf Reisen hier in dem Hostel einen getroffen, der ist nach Queenstown gefahren. Queenstown ist aktuell verrückt, was Räumlichkeiten, Hostels, Hotels etc. angeht. Es ist fast alles ausgebucht und es kostet immens viel. Er hat sich einfach einen Bus nach Queenstown gebucht, hat in Queenstown dann festgestellt, oh, vielleicht sollte ich mich mal um eine Übernachtungsmöglichkeit kümmern. Es war alles an Hostels ausgebucht. Er hat das günstigste Hotel dann gebucht, weil er auch nicht wusste, wo er schlafen soll. Für das günstigste Hotel, zwei Nächte, hat ein Backpacker über $700 bezahlt. Wir haben an diesem Tisch gesessen und wir dachten, also wir hätten uns wahrscheinlich in irgendein anderes Hostel reingesneakt und oder ein Zelt gekauft, keine Ahnung. Ja. Aber halt keine $700, ey. Das ist, was mit dem Geld alles hättest machen können. Ja. Er hat auch gesagt, bitte sprecht nicht so oft darüber. Es tut nach wie vor sehr weh. Aber also manchmal liegt die Lösung vor der Haustür, im wahrsten Sinne des Wortes. Ob sie gut ist oder nicht, aber es ist alles temporär. Das ist nicht dein Lebensstandard für immer.
Wahnsinn.
Ja. Ah ja, so viel dazu, Mimi.
Ich bin beeindruckt.
What did you do?
Ich bin beeindruckt.
What you didn't think you did.
Oh ja.
Oder wie auch immer.
Ich hätte mir niemals im Leben gedacht, dass ich mich mal selbstständig machen würde.
Mhm.
Dadurch, dass ich aus einer Familie komme, wo Sicherheit schon sehr groß geschrieben wird und natürlich auch mit dem was Wert aufgewachsen bin, finanzielle Sicherheit, aber einfach auch so an die Zukunft denken und für die Zukunft wirtschaften. Mein Opa war selbstständig und hat immer sehr viele auch harte Geschichten erzählt. Ich meine, der war halt einfach als Bodenleger selbstständig. Das ist wirklich ein harter Job. Aber ich glaube, die ganze Familie wurde schon sehr geprägt von seinen Erfahrungen. Und somit wurde es auch als etwas sehr zeitintensives, hartes, anstrengendes und unsicheres weitergegeben. Und einige dieser Aspekte mögen auf alle Fälle auch stimmen, wenn es an die Selbstständigkeit geht und habe ich auch erlebt. Aber dennoch hat mich halt die Selbstständigkeit viel mehr erfüllt als ein Angestelltenverhältnis. Und für mich war die Selbstständigkeit aber trotzdem immer so was Riesiges, das man nur machen kann, wenn man so die eine Idee hat, eine Innovation hat, wenn man in irgendetwas mega, mega gut ist, dann kann man sich damit selbstständig machen. Es war für mich immer eher etwas so für die Auserwählten oder man wird dann Auserwählte, selbstständig zu machen. Und es war für mich jetzt nie so einfach ein Geschäftsmodell. Und da hat es echt lang gebraucht, bis es bei mir Klick gemacht hat. Und was nachher für mich das Aha-Erlebnis war, war zu verstehen, dass es der Charakter ist, der darüber entscheidet, ob man für die Selbstständigkeit gemacht ist. Und nicht eben die eine große, noch nie dagewesene Business-Idee. Und das wurde aber um mich herum oft transportiert, dass es so die eine Idee braucht. Oder irgendwas komplett Neues. Und es geht aber vielmehr darum, wie man selbst tickt und was, wie man sich organisieren kann, wie man priorisieren kann, wie man mit Geld umgehen kann, wie man sich einteilen kann, wie man sich selbst motivieren kann, wie flexibel man sein kann und will. Und wie man mit diesen Wellen und dem Auf und Ab der Selbstständigkeit umgehen kann. Und das entscheidet halt eigentlich darüber, ob man besser in der Selbstständigkeit oder im Angestelltenverhältnis ist. Und ich bin halt wirklich so von Angestelltenverhältnis zu Angestelltenverhältnis gegangen und habe ganz oft das erlebt, dass ich halt gemerkt habe, oh, ich möchte lieber meine eigenen Entscheidungen treffen. Ich möchte in der Geschwindigkeit gehen, die mir liegt. Ich habe so viele Ideen, die ich gerne umsetzen möchte. Ich würde Dinge so anders angehen. Und mich aber nie getraut, da groß irgendwie dann zu sagen, okay, nachher mache ich das selbstständig, weil ich immer das Gefühl gehabt habe, dafür kann ich nichts gut genug. Also ich habe mega viel verschiedene Interessen, aber immer das Gefühl gehabt, andere sind dann in den einzelnen Interessen besser. Und dann habe ich 2020 in der Corona-Pandemie eigentlich ein Spendenprojekt begonnen. Und das ist nachher aber so durch die Decke gegangen, dass daraus mein eigenes Schmucklabel entstanden ist. Und damit habe ich mich dann wirklich selbstständig gemacht. Und das ist jetzt auch nichts Neues, das ist nichts Innovatives, das ist nichts Abartiges. Aber mit dem Herzen am richtigen Fleck und viel, viel Disziplin und Flexibilität habe ich das trotzdem sehr kontinuierlich und erfolgreich aufbauen können und letztendlich auch weitergegeben. Und da halt dann wirklich auch bemerkt, wow, das liegt mir einfach so viel mehr, mit meinem eigenen Rhythmus zu gehen und meine eigenen Entscheidungen zu treffen, selber zu entscheiden, wie möchte ich das kommunizieren, zu sagen, nee, für mich bedeutet eine nachhaltige Marke hat diese und jene Werte und dass ich die dann umsetze. Und ja, halt wirklich, ich merke, dass ich so diese Anteile habe, die viel mehr für die Selbstständigkeit sprechen als für das Angestelltenverhältnis. Und danach gemerkt so, okay, es ist eigentlich recht einfach. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass die österreichische Bürokratie einfach ist, was mit der Selbstständigkeit zusammenhängt, aber es ist halt trotzdem irgendwie einfacher, als es um mich herum kommuniziert wurde, weil ich dann ja auch verstanden habe, dass um mich herum kein Mensch selbstständig war. Also alle, die versucht haben, mir das auszureden, waren nie selber selbstständig. Woher sollen sie es denn wissen, quasi? Ja. Und ich habe halt schon eigentlich viele Erfolge verzeichnen können und haben dadurch auch meine Palette wiederum so erweitern können an Erfahrungen und Erlebnissen und so viel dazugelernt, dass ich jetzt halt eigentlich ständig irgendeine Selbstständigkeit nebenher oder Vollzeit habe. Und da lernt man auch so viel dazu, also das weißt du ja selber. Das ist auf alle Fälle ein Erfahrungsschatz, den ich nie im Leben missen möchte. Niemals. Ja. Und das war aber mit einem ganz, ganz großen I will never ever bei mir verbunden.
Ja, kann ich vollkommen nachvollziehen. Bei mir war es damals tatsächlich, ich habe auch gedacht, man muss einer dieser ausgewählten und Albert Einstein-Menschen sein, die einfach mit einem Produkt auf den Markt gehen und sagen, das ist mein Baby und das verkaufe ich oder das biete ich an. Aber ich sag mal so diese, ich verkaufe jetzt mal, oder ich, so wie du, diese eine Idee halt eben hattest, ne? Diese Idee, die hatte ich ja auch ausgesucht. Mach diese Knüpfarmbänder, tu damit was Gutes. Mm. Und es war diese eine Idee, die dir geschenkt worden ist, plus kombiniert mit deinem Charakter, die das Ganze eben so, ja, in die Wege geleitet hat, dass daraus eben so was Großes wird. Und bei dir denke ich mir eh immer, du bist so eine unendliche Quelle, aus der so viel Rausch sprudelt, was so auch in die Welt weitergegeben werden will und weitergegeben werden muss, weil da einfach so viel Gutes, so viel Nächstenliebe auch dabei ist, auch die Projekte, die du damit unterstützt hast, mit der Schule in Vietnam, glaube ich, oder?
Ja.
Also wo auch immer so dieses Menschen mit etwas Gutem weiter unterstützen, dass daraus noch mehr Gutes werden kann. Ne? Also gerade auch diese Idee oder auch diese der Leitfaden für die Selbstständigkeit, das merkt man auch als Kunde, Kundin. Und das zieht eben auch die Hörerschaft oder die Kundschaft an. Und da bist du für mich wirklich so ein reiner Star an diesem Selbstständigkeitshimmel, weil man da einfach wirklich merkt, wie viel Reinheit und wie viel du dahinter steckt und wie besonders das alles ist. Also ich weiß noch, wie meine Freunde da auch immer gesagt haben, oh mein Gott, ist das die Freundin, die den Spuck macht? Und die Oma, die hat damals auch ganz viel für mich und meine Cousinen bestellt. Einfach weil so was Besonderes, Handgefertigtes und so weiter ist, was man auch gerne als Lieblingsstück irgendwie trägt. Und ja, und was auch so diese Schwere da auch irgendwie rausnimmt, ne? So von wegen diesem Druck und so weiter. Also Druck wird wahrscheinlich auch da gewesen sein, aber ich finde so dieses Selbstständigkeitsbild, was uns halt eben von anderen, die nicht selbstständig sind, vermittelt worden ist.
Genau, ja. Und es ist eben auch immer die Frage, wie kann man damit umgehen, und es braucht auch ein Zeitchen, mal ein, zwei Jahre, dass man halt versteht, dass es wirklich immer ein Auf und Ab ist, dass es immer Wellen sind, in denen man gutes Feedback bekommt, in denen man schwieriges Feedback bekommt, in denen man Einnahmen hat, wo man mehr Ausgaben hat, wo Unerwartetes passiert, sowohl im positiven als auch im negativen Sinne. Es ist immer ein Auf und Ab, und das ist halt die Frage, wie kann man letztendlich damit umgehen.
Ja.
Weil das Angestelltenverhältnis ist ja kaum ein Auf und Ab, also ist ja wirklich so viel Sicherheit, aber man hat also seine 40 Stunden die Woche, Montag bis Freitag, 9 bis 5 und das Leben rundherum. Ja, und für mich war es irgendwie auch wichtig, so mich da selber zu strukturieren, und ich war einfach bin nicht so der Typ für 9-to-5. Und ich weiß, dass ganz viele von einer vorherigen Generation da sind, ja, dann magst du die halt mal anpassen, aber schau mal New Work an, also Stichwort New Work auf LinkedIn etc., das ist so im Kommen in den neuen Generationen, dass es kein 9-to-5 mehr ist, dass es kein ich gehe ins Büro, um den Job zu machen, den ich vom Computer aus erledigen kann, mehr ist. Also da gibt es einen riesen Wandel, und den begrüße ich auch sehr, weil ich mich da halt sehr drin wiederfinde. Ja. Aber ja, genau. Nee. Ich würde sagen, noch ein letztes I Will Never Ever von dir und von mir, und dann
sollte das genug
an. Was möchtest du uns noch mitteilen?
Mir kam noch eine Situation von meiner Ausbildung tatsächlich in den Kopf. Ich habe das so betitelt, I Will Never Ever Take Place in This Competition. Ich werde niemals an diesem Wettbewerb teilnehmen, geschweige denn gewinnen. Ich war, als ich meine Ausbildung angefangen habe, sehr, sehr unsicher irgendwie, in welche Richtung es generell beruflich für mich gehen soll. War auch sehr schüchtern, wollte nie im Mittelpunkt. Ich wollte immer so am Rand irgendwie dabei sein, gar nicht große Aufmerksamkeit auf mich ziehen, bla bla bla. Und zu Beginn meiner Ausbildung habe ich eben auch mitbekommen, dass es bei den älteren Ausbildungsjahrgängen immer einen jährlichen Azubi-Wettbewerb gab, wo es verschiedene Preise, verschiedene Reisen und so weiter als Gewinn immer zu gewinnen gab. Und ich habe mich damals so, als es so vorgestellt worden ist, immer so in diesem Azubi-Meeting gesehen und habe gesagt, ach ja, was sollen die machen? Das sind halt diese Schlauen, das sind die Streber, das sind die, die zu viel Zeit haben, die machen da mit, aber nee. Und letztendlich war das dann eben auch wieder so eine Reise. Über die Ausbildungsjahre, die verschiedenen Abteilungen, die ich durchlaufen habe, habe ich viel, viel mehr auch gelernt, selbstbewusster zu sein, oder auch, ich bin einfach gewachsen, habe mich entwickelt, bin gereift. Und dann gab es in meinem letzten Ausbildungsjahr, gab es dann auch wieder diesen Azubi-Wettbewerb, der komplett neu aufgerollt worden ist damals, und es eine Reise nach Dubai zu gewinnen gab. Und ich weiß noch, dass ich sowas eigentlich immer abgelehnt habe, weil ich mir dachte, nee, das ist mir alles viel zu aufwendig. Die Freizeit kannst du besser nutzen. Dennoch habe ich gemerkt, da ist eine Stimme in meinem Kopf, die sagt, Johanna, nimm da mal dran teil. Und dann habe ich mich dann auch dafür angemeldet, musstest dich für eins von drei Projekten entscheiden. Ich habe mich für ein kreatives entschieden, wo man ein neues Hotelkonzept entwickeln sollte für auch die Generation X, also die junge Reisende, was möchten die haben. Und ich weiß noch, dass diese Präsentations- und Konzepterstellung so viel in mir angekurbelt hat an Kreativität und ich habe mich da so reingesteigert und Liebe zum Detail und was kann man noch machen und mich so richtig reingefühlt auch, ne? Also von wegen, ich werde gerade gefragt, was will ich als Reisender haben? Wo würde ich im Hotel oder mich wohlfühlen? Was erwarte ich von Reisen und so weiter? Das hat es dann eben auch, ich sag mal, auch wieder einfach gemacht oder diese Leichtigkeit mit reingebracht, dass am Ende das ist fast, glaube ich, die beste Präsentation meines Lebens, die ich jemals erstellt habe, wow, auf die Beine gestellt bekommen habe, habe es dann auch präsentiert vor der Jury. Und dann kam dann 2 Wochen später, da saß ich dann mit Freunden in so einer Bar, kam dann abends das Video online, ja, hiermit geben wir jetzt die 12 Gewinner bekannt. Und ja, und auf einmal haben sie dann gesagt, ja, Johanna aus Frankfurt. Und haben den nächsten Namen gelesen. Das Ding war, dass meine Kollegin auch Johanna hieß, die auch aus Frankfurt kam. Und ich den Menschen dann da erstmal geschrieben, welche Johanna denn? Johanna J oder Johanna P? Und dann hat er dann geschrieben, Johanna J. Und dann bin ich in dieser Bar, ich bin gefühlt an die Decke was gesprungen und habe da rumgeschrien, habe gezittert am ganzen Körper, weil ich mir dachte, was? Hä, wie krass, okay, ich gehöre jetzt wirklich zu den glücklichen Gewinnern, die einfach nach Dubai fliegen. Wir haben, wie viele haben mitgemacht?
Wahnsinn.
Es waren, glaube ich, über 50, glaube ich, die halt Deutschland und Österreich weit mitgemacht haben. Und am Anfang dachte ich mir so, na, das ist zu nach den Sternen gegriffen, aber trotzdem war da halt was, nee, mach da mit. Und ich hätte bei sowas nicht mitgemacht, aber ich habe es dann trotzdem gemacht. Und ich habe dann halt dann auch da gewonnen. Und in Dubai hatten wir eine wunderschöne Woche in den wunderschönsten Hotels. Hat sich am Anfang so ein bisschen wie Germany's Next Topmodel angefühlt, von der Location her, weil wir wirklich ein wunderschönes Penthouse hatten. Ganz hohes Stockwerk mit Blick auf die Marina, auf den Strand. Ja, wir hatten Mädelszimmer, wir sind alle mega gut miteinander ausgekommen, sind in die schönsten Hotels.
Zu wie viel wart ihr da?
In unserem Zimmer, also es gab ein Mädelszimmer, ich glaube, wir waren 6 und dann gab es nochmal ein anderes 6er-Zimmer in einem anderen Hotel. Die haben uns auf verschiedene Hotels aufgeteilt, verschiedene Luxushotels. Mhm. Und ja, also ich weiß noch, da hat eine der Teilnehmerinnen mal im Abschlussvideo gesagt, wir sind hier, glaube ich, besser behandelt worden, als wir es tatsächlich verdient hätten. Also es war für uns alle irgendwie so krass, was aus einer Idee oder aus einem, ja, Idee eigentlich draus entstehen kann, wohin es dich auch führen kann. Und ja, also da fand es ist vielleicht auch so ein I will never ever an die eigene Persönlichkeit geknüpft, dass man eben über die Zeit, über die Jahre eben auch reift und vielleicht damals ein schüchternes, graues Mäuschen gar nicht in der Lage dazu war. Aber irgendwann wird man halt erwachsener und dann ist man eben dann bereit dazu. Und ja, und das war auch so was Verrücktes. Ich mir dachte, wie cool.
Wahnsinn,
ein schöner, schöner Urlaub. Ja, so noch mal im letzten Ausbildungsjahr. Ja.
Mega cool.
Yes. Tja, last but not least, liebe Mimi. Tell me. Another treasure story.
Another treasure.
Ja.
Wieder so was Spießiges.
Oh ja.
Mhm. Ich habe mir halt immer gedacht, so I will never ever einfach so vor mich hinleben, ohne, wie soll ich sagen, ohne Plan und ohne Ziel ist es ja nicht, aber halt so.
Ohne roten Faden, ohne Struktur.
Ohne, ja, genau, ich habe halt schon so eigentlich ziemlich das Hamsterrad angestrebt, vor allem so in meinen Early 20s und war so voll Uni, Job, Karriere, Wohnung, Beziehung, Sicherheit halt einfach so, was eben transportiert wird in deinem Umfeld. Und kann halt nicht so verstehen können, wie andere Menschen einfach so die Jahre vor sich hinleben. Ich meine, jetzt auch so aufs Uni-Umfeld bezogen, die studieren mal das und dann mal was anderes und nachher doch gar nichts und nachher gehen sie nochmal ins Ausland und so. Das habe ich schon immer ein bisschen schwierig gefunden. So. Ich habe halt mein Studium zumindest auch immer fertig gemacht, auch wenn ich irgendwie keinen Bock und keine Motivation mehr gehabt habe. Ich habe es immer alles beendet. Aber für mich war es halt irgendwie so unvorstellbar, wie die einfach so vor sich hinleben können und Sachen abbrechen, irgendwie nicht mit Ernst an Dinge rangehen. Es hat mich wahnsinnig gemacht und ich habe dann einfach gesagt, so, immer so, ich I will never ever mich so treiben lassen. Haha.
Little did you know.
Little did I know. Dass das Treiben lassen halt auch gleichzustellen ist mit dem Hier und Jetzt Leben. Und ich war halt voll auf Zukunft ausgerichtet und habe geglaubt, dass ich jetzt halt reinhacken muss, um nachher in der Zukunft diesen Lifestyle zu haben, den ich mir da wünsche. Aber da geht ja auch oftmals das Leben im Hier und Jetzt verloren. Mhm. Oder man erstrebt oder strebt etwas an, was man nachher vielleicht gar nicht so haben möchte. Und von dem man geglaubt hat, es haben zu möchten, aber es gar nicht haben wollte. Ja, wirklich nur 5 Jahre später habe ich zwar mein Masterstudium in der Tasche, aber ich mache eigentlich nicht mehr viel damit. Mhm. weil ich mich genauso treiben lasse und an dem Punkt bin, dass ich halt aus dem Leben was machen, irgendwie für mich auch das bedeutet, eben Momente zu erleben und die Erfahrungen zu sammeln und nicht die Karriere oder das Manager-Dasein oder ja, eigentlich einfach Business-Driven Goals. Aus dem Leben was machen hat für mich schon lange nicht mehr mit Beruflichem zu tun, sondern halt viel mehr mit dem, was bist du für ein Mensch, wie hast du dich selbst entwickelt, wie bist du mit anderen, wo stehst du im Leben, was sind deine Werte, was tragst du zum Allgemeinwohl bei, wie gehst du mit dem Planeten um, etc. Und das ist halt für mich einfach inzwischen viel, viel wertvoller als alles andere. Und man möchte sich einfach dann selbst entfalten. Und für mich bedeutet es eben auch mal, dass wenn ich 3 Monate nach Südafrika fliegen möchte, um dort eine einmalige Zeit mit der Familie zu verbringen und auf die besten Safaris zu gehen und sehen, wie ein Löwe ein Zebra attackiert und das Zebra dann auch davon springt und der Löwe aber schon so hungrig ist, dass er dem nachjagt, ja, das sind die Momente, bei denen ich das Gefühl habe, dass ich aus meinem Leben was mache. Und ja, wenn es ist, dass ich eine Zeit in Malaysia wohne und Tag ein, Tag aus mit Locals für jede Mahlzeit irgendwie Reis esse und ihnen erkläre, was Porridge ist und auf absolutes Unverständnis stoß. Oder wenn es eben ist, dass wir für ein paar Jahre nach Australien gehen oder ich mich einfach ausprobiere und neue Ideen starte und dann merke, okay, vielleicht läuft super, vielleicht interessiert es mich doch nicht so. Also einfach so viel, viel mehr im Hier und Jetzt sein. Das ist echt was ich mir niemals gedacht hätte, dass ich das für mich entdecken würde oder dass ich das anstreben würde, weil ich echt immer eher so war, dem roten Faden zu folgen, im Hamsterrad zu sein. Das war für mich halt so, es zu was gebracht haben im Leben oder was geschafft haben. Und ich habe immer den Kopf geschüttelt vor Leuten. Also meine Schwester ist jetzt von der Schauspielschule gegangen und da waren ja ganz, ganz viele so kreative Menschen, die halt einfach so heute hier, morgen da, übermorgen tralala, ja. Hey, da habe ich den Kopf geschüttelt und also sicher auch in dem Umfeld ein paar, die es halt extrem ausreizen, aber heutzutage kann ich das viel besser verstehen und rückblickend gesehen sehe ich es eher kritisch, in was für ein Hamsterrad ich in jungen Jahren schon war, als wie viel Tralala die anderen betreiben.
Ja, genau. Ja. Ich glaube, das wurde uns aber auch damals noch von den Eltern, oder na, von den Eltern einfach von der Gesellschaft halt mitgegeben, ne? Irgendwie, sei es irgendwie damals durch, wie kann man das denn beschreiben? Ich weiß nicht, ich war damals auch auf vielen Messen irgendwie gewesen, wo dann überall halt Start, dein Start in das Berufsleben und wie auch immer, ne? Also das war halt für uns nach der Schule dann auch immer dieser rote Faden oder diese Guideline, die uns mit an die Hand gegeben worden ist, dass wir haben es von den Eltern mitbekommen, Papa geht arbeiten, Mama geht arbeiten, so kommt das Geld nach Hause. Das war ja irgendwie auch unvorstellbar, wenn dann irgendwie ein Sesselpupser dabei ist, der eben zu Hause, keine Ahnung, hat, also wenn man so vor sich hingelebt hat, Tag für Tag, Tag ein, Tag ausgelebt hat, war es ja dann schnell auch in der Sparte, der ist Hartz-IV-Empfänger, die ist Hartz-IV-Empfängerin. Also es war ja wirklich schwarz-weiß. Entweder du gehst arbeiten oder du bist Hartz-IV-Empfänger. Was anderes dazwischen gab es ja nicht, dass andere Lebensmodelle funktionieren.
Ja. Und halt auch schwarz-weiß in dem Sinne, dass man zu der Zeit halt irgendwie noch so ein Berufsbild erlernt hat und dann sein Leben lang in dem Berufsbild arbeitet. Mhm. Und das ist ja heute überhaupt nicht mehr zeitgemäß. Ja. Also,
ja, zum Glück kam die Work-Life-Balance wirklich mehr und mehr in den Vordergrund. Dass da eben auch so ein Fokus mittlerweile draufgelegt wird, dass es nicht, dass das Leben sich wirklich nicht nur um Arbeit dreht, sondern auch irgendwas aus seinem Leben könnte.
Genau.
In diesem Sinne. Gut,
dann vielen Dank fürs Teilen der Stories und dir, liebe Zuhörerin, vielen Dank fürs Zuhören. Und wir verabschieden uns aus Australien und aus Neuseeland.
Yes. Und bis zum nächsten Mal.
Sagen tschüss und bis zum nächsten Mal.